Welcome to the Behind the Athletes podcast.
Guten Mittag bzw. Nachmittag für Behind the Athletes Podcast Briefing für Montag, den 8. April 2024. Wir sind heute ein bisschen später dran. Verschiedene persönliche Gründe, auf die wir jetzt nicht näher eingehen. Wir freuen uns mit euch in den nächsten 15 Minuten die interessantesten aktuellen Sports-Business-News und Stories zu besprechen und euch ein paar Talking Points für die Woche an die Hand zu geben. Mein Name ist Marc Hartmann und ich bin hier wieder mit dem heute aus München zugeschalteten Co-Host Moritz Gessel. Hi Moritz.
Hi Marc, genau. Und wie immer, falls ihr tiefer in die Themen eintauchen wollt, in unseren Shownotes findet ihr zu allen Sachen, die wir hier besprechen, die entsprechenden Links, genauso wie unseren Kontaktdaten. Das heißt, falls ihr mal Feedback oder Wünsche habt, was für Content wir uns anschauen sollen, was wir analysieren sollen, schreibt uns sehr, sehr gerne.
Okay, dann würde ich sagen, lass uns direkt starten. Ich fühle mich so ein bisschen unter Druck, weil wir heute tatsächlich ein bisschen später dran sind und auch heute schon die Frage bekommen haben, wann wir denn live sind per WhatsApp und auch tatsächlich in einem Meeting heute Morgen. Dementsprechend legen wir mal los. Es geht los mit dem größten Sportfonds aller Zeiten. 4,1 Milliarden Dollar Arctos Sports Group. Die hatten schon mal den größten jemals geraceden Private Equity Sportsfonds geraced und haben jetzt ihren zweiten Fonds mit 4,1 Milliarden geclosed und Achtung, er war eigentlich auf 2,5 Milliarden angelegt und sie investieren exklusiv in Sportassets und sind bisher schon bei PSG, bei Liverpool, bei Aston Martin, Formel 1 Team, bei den Golden State Warriors, also Arctos ist wirklich der Player und also als ich die Zahl gelesen habe, ich konnte es nicht glauben. Wir haben über Arctos ja auch schon geschrieben. Bei LinkedIn kann man nochmal gucken, was wir da schon so hatten. Da war das noch nicht announced mit dem neuen Fonds und ist sehr, sehr spannend. Zeigt, dass in dem Markt extrem viel ist und wir hören auch immer von vielen Seiten, viele Leute machen sich da Gedanken. Also ich glaube, da ist noch ein Riesenmarkt und aktuell sehr, sehr US-Investoren fokussiert. Mal gucken, wann es ein bisschen stärker aus Europa kommt.
100% super spannend und wie gesagt exklusiv in Sports Asset und dafür sehr, sehr viel Geld eingesammelt. Gehen Wahnsinn, wir weiter zum europäischen Fußball. Da wird McDonald's der Hauptsponsor der französischen Liga, der Ligue 1. Was heißt das? Namensrechte bei
McDonald's
Fußball.
Wird der Namenssponsor.
Ja, genau. Was heißt das?
Also so erinnert mich so ein bisschen wie an Nutella ist der Sponsor der Nationalmannschaft, so vom Gesundheitsaspekt her.
Ja, quasi das. Also es war davor auch Uber Eats. Also das glaube ich, nimmt sich nicht viel. Das heißt jetzt Ligue 1 McDonald's. Davor hieß Ligue 1 Uber Eats. Und diese Namensrechte sind tatsächlich sehr, sehr spannende Werbemittel von Sponsoren, weil die natürlich überall eingeblendet werden. Ne? Überall, wo man über die Liga spricht, ist das Logo mit dem Sponsor da. Und jedes Mal, wenn Kommentatoren oder andere Leute über die Liga reden, müssen sie diesen Sponsor mitsagen. Also es ist ein sehr, sehr prominenter Platz und sehr beliebt bei Sponsoren. Deswegen zahlen die da auch relativ viel Geld für. Wir haben für euch mal eine Übersicht gemacht, wie das in den europäischen Ligen aussieht. Die Ligue 1 bekommt jetzt circa 28 Millionen von McDonald's. Die Serie A bekommt von Unilever 22 Millionen pro Jahr. Spanien bekommt von EA Sports 30 Millionen pro Jahr. Und England, die haben seit 2016 keinen Namenssponsor mehr, aber hatten damals Barclays, die Investmentbank, beziehungsweise die Riesenbank, haben eine Investmentbank, aber haben auch eine Consumerbank. Die hat der Liga 55 Millionen pro Jahr gezahlt. Also super viel Geld für einen super prominenten Sponsorenplatz. Das Ganze haben wir in der Bundesliga nicht. Da hatte die Telekom 2007 und Vodafone 2003 versucht, der Bundesliga das anzudrehen. Aber wir haben halt hier natürlich immer das Thema mit Kommerzialisierung und dass vor allem deutsche Fans dem Ganzen nicht so positiv eingestellt gegenüberstehen. Haben wir natürlich auch bei dem ganzen DFL-Investment-Thema gesehen. Also super prominente Werbefläche und bald gibt's die McDonald's-Liga in Frankreich.
Ja, ich glaube, was spannend ist, finde ich, dass die Franzosen wirklich fast so viel bekommen wie die Spanier, obwohl das ja nun wirklich von der sportlichen Relevanz und sicherlich auch Zuschauern mit der spanischen Liga, mit dem ganzen lateinamerikanischen Market ganz was anderes ist. Was die Premier League dann noch gemacht hat, ist, die haben eben ihre Sponsorings noch aufgesplittet und haben sehr, sehr viele unterschiedliche Partner auf Liganiveau mit reingenommen. Die haben eine offizielle Liga Bank, die haben einen Lead-Partner, das ist auch EA Sports in dem Bereich, die haben ihr offizielles Bier, die haben ja sozusagen, da haben sie nochmal stärker sozusagen differenziert und das professionalisiert mit Lizenzen auf, sag ich mal, vielen großen Kategorien. Und dementsprechend, ja, ist das spannend, dass das wirklich eigentlich alle, das machen alle Ligen außer der Bundesliga. Die Frauenfußball-Bundesliga heißt Google Pixel Bundesliga und ist auch sehr präsent. Und Google ist sozusagen auch sehr konsequent, denn die sponsern auch die Nationalmannschaft. Das heißt, alles, was Frauenfußball ist, ist in Deutschland Google
gesponsert
oder Google Pixel. Ja, also macht, glaube ich, Sinn, weil viele kennen ja diese Barclays Premier League gerade, das kennt man. In UK gibt es dann noch den Carabao Cup und verschiedene andere, die sozusagen so, also La Liga mit Tim, das Symbol von dem Mobilfunkanbieter kennt man, also genau, ist spannend, gucken wir mal, wie das weitergeht, aber ist auf jeden Fall ein sehr spannender Werbeplatz, wenn man das richtig verhandelt, dann auch als Werbepartner.
100%. Genau, bleiben wir bei Marketingrechten.
Werberechte. Ja. Genau, Marketingrechte und Werberechte. Diesmal bleiben wir auch in Deutschland konkret, aber mit einer amerikanischen Sportart. Und zwar hat die NFL weitere Marketingrechte für Deutschland vergeben. Die Teams, die neu dabei sind, sind die Steelers, die Colts, die Giants, die Lions und die Seahawks. Und es waren bisher schon die Chiefs, die Panthers, Falcons, Patriots und natürlich die Tampa Bay Buccaneers, die erste Spiel hier mit Tom Brady hatten. Diese Rechte, und das finde ich eigentlich besonders spannend, was heißt das eigentlich? Diese Rechte muss sich so ein Team in einem Bewerbungsprozess bei der NFL holen. Die können jederzeit sagen, wir interessieren uns dafür. Und dann gibt es einen gewissen Turnus, in dem darüber entschieden wird. Das heißt, die machen das immer in dem Spring-Meeting eines jeden Jahres nach der Saison, bevor die nächste Saison startet, werden die neuen Rechte vergeben. Das heißt, du bist jetzt zum Beispiel bei den Detroit Lions, sagst, du hast jetzt Amon-Ra St. Brown, einen super deutschen Spieler, der deutsche Markt wird wichtiger. Dann sagst du, du möchtest in den Markt, dann musst du dich bei der NFL dafür bewerben, musst auch der NFL sagen, was wirst du alles machen. Und dann umfassen diese Rechte eigentlich sehr, sehr viel. Du musst dich immer mit der NFL absprechen, aber du darfst eigentlich alles machen. Für viele ist das erstmal ein digitales Thema, das heißt, die bauen ihre lokalen Instas, TikToks und so weiter auf. Aber es geht auch, wie machst du deine Merchandising-Sachen vor Ort? Plus, auch ganz, ganz spannend, was machst du sozusagen an Aktivierungen, zum Beispiel im Jugendfootball, Flag-Football, welche Spieler kannst du dann auch nutzen? Du baust dann auch auf die Vereine, die meisten Vereine haben jetzt auch im Rahmen dieser Internationalisierung spannende Stellen ausgeschrieben für Head of International und so haben die Vereine gesagt, hey, wir meinen das ernst und wir bauen also quasi auch wirklich Struktur dafür auf. Und genau, die Chiefs haben das auch rund um ihr Spiel sehr stark gemacht, haben ein Schiff gemacht auf dem Main, das Championship, und da war sehr, sehr viel los. Die Dolphins haben viele Sachen gemacht, aber obwohl die noch keine Rechte hatten, natürlich, aber die waren halt für das Spiel da. Und die anderen Clubs haben teilweise während des Deutschlandspiels, ich glaube die Panthers auf jeden Fall und die Patriots haben Events gemacht rund um das Spiel, obwohl ihre eigene Mannschaft nicht gespielt hat.
Ja.
Und die sind für 5 Jahre, man muss sich da immer bewerben, und es ist, finde ich auch, sagen wir, wieder sehr faszinierend, wie die NFL das macht, dass sie, sage ich mal, ihre eigene Marke durch die Teams pushen lässt, aber durch diesen ganzen Bewerbungs- und Kontrollprozess das natürlich komplett steuert und sich so Art gegenseitig dann auch befruchtet. Und genau, Deutschland ist mit 10 Teams neben Mexiko das größte Land, glaube ich, Moritz, ne?
Ja, genau, also ist super spannend, dass man sieht, dass Deutschland wirklich neben Mexiko, was ja geografisch noch viel näher an den USA dran ist, der wichtigste Markt für dieses Global Markets Programm ist, und dass wir hier in Deutschland einfach ein viel größeres Thema sehen, dass Leute Football interessiert sind, ist auch neben Fußball die zweitbeliebteste Sportart im deutschen Fernsehen. Glaubt man gar nicht. Also denkt man ja, in Deutschland Football, ne? Aber was gibt's denn sonst? Handball nicht wirklich, Basketball auch nicht wirklich. Und Football ist da wirklich auf dem Vormarsch, ist richtig am Kommen hier. Und das sehen natürlich auch die ganzen NFL-Teams. Marc, du warst ja beim NFL-Spiel in Frankfurt, und das war ja auch riesig, da überhaupt erstmal an Karten zu kommen, wie viele Leute da hingehen wollten.
Ja, ich glaube, genau, also in die Arena passen 50.000, 60.000 Leute rein. Das glaube ich, 3 Millionen Ticketanfragen.
Genau.
Und das war ja beim Deutschlandspiel in München auch schon so beim ersten damals. Da war ja noch Tom Brady sozusagen, aber genau, also das auf jeden Fall. Wer ein bisschen mehr noch über die NFL verstehen will, Folge 20 mit unsere Behind the Athletes Folge 20 mit Alexander Steinfort, dem Deutschlandgeschäftsführer der NFL, gibt da auch noch einige gute Insights.
Richtig.
Aber Moritz, du guckst schon wieder auf die Uhr und sagst mir weiter. Du hast auch nochmal ein spannendes Investment-Thema von Richtig. Dem ganz großen Private Equity House Silver Lake.
Richtig. Und zwar Silver Lake nimmt Endeavor von der Börse. Endeavor, riesen Entertainment Powerhouse, kennen wahrscheinlich viele nicht, stehen eher im Hintergrund, aber wahrscheinlich die Assets, die sie beinhaltet, das ist zum einen WME, das ist eine der drei großen Artist Agencies weltweit, die Schauspieler, Musiker, Sportler etc. beraten, das sind zum Beispiel Schauspieler wie Ben Affleck oder Amy Schumer dabei. Dann gehört Endeavor die Mehrheitsbeteiligung bei TKO, das ist die Mutterfirma der UFC und WWE, also tatsächliches Kämpfen und Schaukämpfen. Und die sind auch bei anderen Sports Assets involviert, wie zum Beispiel der Professional Bull Riders League. Ist wahrscheinlich nicht so prominent hier in Deutschland, aber ist tatsächlich ein Riesending in den USA. Was passiert? Silver Lake bewertet das Eigenkapital von Endeavor mit 13 Milliarden Dollar. Es werden 27,5 Dollar pro Aktie gezahlt, was einem 55% Premium zum Stichtag entspricht. Und kurz um Endeavor einzuordnen, die haben letztes Jahr 6 Milliarden an Umsatz gemacht mit 550 Millionen Profit. Und Silver Lake hat das erste Mal 2012 in Endeavor investiert, wo der Umsatz von Endeavor noch bei 350 Millionen Euro Dollar stand. Das heißt, die haben in den letzten Jahren schon extrem viel mit der Firma gemacht. Was spannend ist, warum die jetzt von der Börse genommen werden, Ari Emanuel, Founder und CEO von Endeavor, geht's auf die Nerven, dass seiner Meinung nach Investoren diese Art Asset nicht genug schätzen. Seit dem IPO 2021 sind die Shares um 6% gefallen. Das zeichnet wieder ein generelles Bild. Klar, als CEO hat ein sehr, sehr großes Eigeninteresse, zu sagen, dass Investoren diese Art Asset nicht schätzen. Aber wir setzen uns ja damit auch relativ viel auseinander, wie man diesen Value Capture im Sport- und Entertainment-Bereich richtig hinbekommt. Nicht, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir denken täglich viel über Sport, viel über Entertainment nach. Trotzdem ist es extrem schwer, diese Aufmerksamkeit zu monetarisieren. Man sieht es mit Endeavor, das ist eine der größten Companies, die das ganz gut machen. Aber trotzdem ist es schwierig, dieses Asset wirklich richtig zu monetarisieren und die ganze Aufmerksamkeit, die man da eigentlich bekommt, in Geld umzuwandeln.
Endeavor, zu denen gehört auch IMG mittlerweile, ne?
Genau, also wirklich genau. Ein riesen Powerhouse.
Ja, und die haben ja auch ganz, ganz spannend, die haben, auch da sieht man, was da los ist, denen gehörte die IMG Academy in Florida.
Richtig.
Das ist so eine der absoluten Top-Trainingszentren für Profiathleten, von Tennis über Football und so weiter. Da bereiten sich auch viele der College-Spieler auf den NFL-Draft jetzt gerade vor sozusagen und oder auf den auf die Trials, das ist ja schon vorbei, aber alleine diese Facility wurde für, ich glaube, 1,3 Milliarden verkauft an einen anderen Sportinvestor im letzten Jahr. Genau, und auch mit deren spezifischen Vehikel. Und genau, also das ist auf jeden Fall spannend, wie viel da passiert und meine Meinung ist schon nach wie vor, dass in diesem Sportinvestmentbereich, wenn du Sportexpertise, Investment-Expertise und Operational, sozusagen Commercial-Expertise so zusammenbringst und dann vielleicht noch diesen vierten Aspekt der Fans, Kultur, kulturelle Einbettung, das ist halt bei Musik und Sport ähnlich, das gehört immer dazu. Wenn du diese vier Faktoren gut kannst, ja, also sowohl das normale Business, dann die Sporting-Performance, wenn du die schon mal hinkriegst, dann vielleicht schlau im Investment- und Finance-Bereich bist, plus diese ganze kulturelle Fanseite, die wahrscheinlich erstmal eher ein Cost-Center ist, aber halt Teil der Wertschöpfungskette und auch ganz, ganz wichtig, dann hast du, glaube ich, viele Möglichkeiten, bei vielen Assets sehr, sehr viel zu machen. Du musst, glaube ich, gucken, dass du nicht in so Märkten spielst, wo nur irgendwie arabisches Geld oder, sag ich mal, irgendwelche bestimmten Staatsfonds mit ihren Investoren so ein bisschen den Markt verzehren, aber dann hast du, glaube ich, Riesenpotenzial, weil viele dieser Assets auch einfach noch nicht so professionell geführt werden, wie man das aus 100%. Anderen Branchen kennt.
Und gerade dazu Expertise, Thema, damit zu mischen, ist ja dein nächstes Thema. eine, die Zukunft des Fußballs.
Wir sind heute die Künstler der
Überleitung. Die Übergänge sind super heute, ne?
Ja, ja. Genau, es geht zur Baller League. Wir erklären jetzt nicht mehr, was die Baller League ist. Kann man googeln, Kleinfeldliga, Fußballliga ins Leben gerufen. Mats Hummels und Lukas Podolski, CEOs sind Thomas de Boer und Felix Stark. Die Liga hat heute Abend in Düsseldorf tatsächlich ihr Abschlussevent, ihr Finale. Werden da sehr gespannt sein. Ich werde auf Twitch auch mal reinschauen heute Abend, aber werde nicht vor Ort sein, aber ist sehr, sehr spannend. Wir haben uns einfach jetzt mal angeguckt, wie war das eigentlich? Wie waren die Spieltage? Ich glaube, es ist jetzt der 12. Spieltag heute. Es ging seit Januar. Und genau, haben uns das angeschaut und auch die letzten Wochen schon verfolgt. Und das war schon spannend, wie doch zumindest von den Abrufzahlen, die man bei Twitch sehen kann. Also Baller League hat seinen eigenen Kanal, plus die Streamer, die dort teilweise Teamowner sind, Trimax, Monte und so weiter. Max Kruse ist ja mittlerweile auch mehr Streamer als Fußballer. haben es auf ihren eigenen Kanälen auch gepostet. Und ja, da muss man grundsätzlich erstmal als Fazit ziehen. Das hat auf jeden Fall scheint gut funktioniert zu haben. Die Baller League hat an vielen Spieltagen wirklich über 2 Millionen Abrufe. Zum Vergleich, so eine zweite Bundesliga hat um die 2 Millionen Abrufe für ihren ganzen Spieltag. So, als um das mal so zu vergleichen. Zuschauer und Abrufe, jetzt für die Nerds unter euch, zu den Metriken von Twitch komme ich gleich nochmal. Das ist wirklich nur, die haben mal sozusagen draufgeklickt und sind wieder weg. Das muss man dann schon ins Verhältnis setzen. Auch die Marketing-Experten unter euch werden das auch wissen. Das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Trotz allem, also man kann ja sehen, dass diese Zahlen zumindest erstmal konstant geblieben sind, beziehungsweise vor allem jetzt Richtung Ende hin auch wieder nochmal gestiegen sind und auch dazwischen sehr konstant geblieben sind. Genau, sicherlich, das hat geholfen. Montana Black dabei, 3,7 Millionen Insta-Follower, Knossi 1,8, Felix Lobrecht 1,2. Die haben wirklich Millionen Follower, die sie helfen. Und das ist ja genau dieses Konzept, dass du eben dieses Streaming und Influencer-Leute mit Fußball zusammenbringst, diese Reichweite von Anfang an wunderbar nutzen kannst. Und sozusagen, Baller League sagt jetzt die Bolzplatz-Mentalität, das ist für mich aber einfach nur eine Marketing-Positionierung. Am Ende wollen die ein Entertainment-Sportprodukt schaffen, zusammen mit Mats Hummels, da war einige andere Fußballer noch dabei, Kramer und so weiter, die auch sozusagen sehr bekannt sind. Und genau, wir wird jetzt sehr spannend sein, das zu beobachten. Die Kings League, das Vorbild aus Spanien, macht jetzt so einen internationalen Cup. Da ist unter anderem Mario Götze dann auch Team-Owner. Die Icon League von dem Elias Nerich und Toni Kroos kommt im September. Da wird tatsächlich nur 5 gegen 5 gespielt und mit Bande. Die Forderung gab es bei der Baller League tatsächlich auch, dass man mit Bande vielleicht noch ein bisschen mehr spielen kann. Dort gab es keine Bande, sondern quasi eine Auslinie. Aber also wir haben gesehen, die Baller League hat immer sehr schnell Sachen umgesetzt, wenn gewisse Regeln nicht funktioniert haben. Die Icon League hat jetzt in gewisser Weise den Vorteil, dass sie mit den ganzen Learnings, die sie bei der Baller League sicherlich eng beobachtet haben, und der Kings League auch nochmal starten. Und ja, also ich glaube, der Konsens ist, dass viele sagen, wahrscheinlich werden nicht alle Ligen jetzt so überleben in 2-3 Jahren. Aber auf jeden Fall erstmal Respekt an die Baller League, dass sie es gemacht haben. Respekt auch an die Icon League, wie sie bisher jetzt da gestartet sind und auch mit Franck Ribéry und so nochmal so ein paar Fußballer medienwirksam jetzt wieder als Team-Captain dazugeholt haben. Und genau, Moritz, wir beobachten das weiter. Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, völlig richtig. Also super spannendes Thema. Wie kann man Sport und Entertainment da weiter zusammenführen? Und wie viel Sport brauchst du tatsächlich? Wie hoch muss das Sportlevel sein, um ein gescheites Entertainment-Produkt auf die Beine zu stellen? Das zeigt sich da und ist super spannend. Sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Wir sind jetzt bei unserem Stat of the Week. Und der ist, dass Liberty Media, die Firma oder der Investor, der auch die Formel 1 gekauft hat, jetzt MotoGP, das ist die Formel 1 für Motorradfahren, für 4,2 Milliarden Dollar kauft.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich würde echt gerne mal wissen, wer hier MotoGP guckt. Gibt sicherlich welche, aber...
Also das ist spannend, aber auch wie die Formel 1, ne? Eine internationale Liga, Fans weltweit, und Liberty Media ist ja wirklich, hat sich als sehr, sehr kompetenter Besitzer und Operator der Formel 1 herausgestellt. Die haben das 2017 gekauft und für 8 Milliarden und die Formel 1 ist jetzt schon circa 17 Milliarden wert. Also wie du meintest, wenn man diese verschiedenen Faktoren, die du aufgezählt hast, kombiniert, kann man tatsächlich sehr, sehr großen Wert in dem ganzen Sportbereich schaffen.
Ja, super. Dann gibt's noch den Content-Tipp der Woche, Moritz. Können wir damit weitermachen?
100%.
Sehr gut. Content-Tipp der Woche ist heute ein Konzept von aus Harvard, und zwar tatsächlich von einem deutschen BCG Senior Partner und seinen Co-Researchern, und zwar wie wir strategisches Denken verwenden können, um das für uns ideale Leben zu kreieren. Ja, also wir haben ja verschiedene Buckets in unserem Leben: Familie, Beruf, Sport, Gesundheit, Finanzen, Freunde. Und die haben zum einen diese Buckets mal zusammengefasst und haben gesagt, okay, welche Bereiche gibt's da, um einem einen Überblick zu schaffen. Und dann haben sie aber gesagt, sie haben 7 Schritte zusammengeführt, wie man im Prinzip dahin kommen kann, sich sein Leben nach seinen wirklichen Bedürfnissen und seinem eigenen Purpose zu designen. Und da nehmen sie quasi Anlehnung an der Corporate Business Strategie. Das heißt, wie macht eine große Organisation ihre Ziele, die sagt halt, okay, wie definiere ich erstmal meinen Erfolg? Ja, und analog auf sein eigenes Leben ist vielleicht nicht Erfolg, sondern wie definiere ich erstmal ein gutes Leben? Dann geht's weiter, dass man sich fragt, okay, was ist mein Purpose im Leben? Dann ganz analog zu einem großen Unternehmen, was ist meine Portfoliostrategie? Weil ich hatte ja die einzelnen Bereiche eben genannt. Und man kann nicht immer alles gleichzeitig in gleicher Menge und gleicher Intensität machen. Das heißt, man muss sich genau überlegen, was ist mit meiner strategischen Area Körper, Body, Mind and Spirituality. Was ist mit meinem Job, Learning and Finances? Und dann sagt man, okay, was mache ich dort? Was sind dort meine Ziele? Und um die dann so ein bisschen in so eine Portfolio zu strukturieren, spannt dieses Konzept eine Matrix auf und sagt, okay, ich packe die zwischen Wichtigkeit und wie viel Spaß bringen die mir und wie viel Satisfaction auf Englisch. Und da wird dann relativ schnell klar, dass ich zum Beispiel auf einigen Themen ganz, ganz viel Spaß habe und die Satisfaction super hoch ist, aber ich dann nur ganz, ganz wenig Zeit verbringe. Das ist dann die Größe der Bubble. Und da kann man dann relativ schnell sagen, okay, bei den meisten ist zum Beispiel das Thema Familie rechts oben. Hohe Satisfaction, hohe Wichtigkeit. Aber die Zeit, die ich darauf verbringe, ist die Bubble nur ganz, ganz klein. Während meine Job für mich Satisfaction vielleicht manchmal sehr gering ist und meine Wichtigkeit auch, es ist okay wichtig für mich, aber nicht super, aber es ist mit Abstand die größte Kugel, ja. Und wir packen das in die Shownotes dieses Konzepts, kann man überall nachlesen, machen auch noch ein YouTube-Video dazu. Ich habe das schon vor Jahren mal gesehen und gibt's auch immer ähnliche Sachen, aber ja, fand ich total gut. Wir machen auch bald wieder mal ein fundierteres Buch für den Content-Tipp, schaut's euch mal an, der Link ist in den Shownotes, wenn ihr bei Spotify oder LinkedIn reingeht, Spotify oder Apple reingeht. Und genau, damit würde ich sagen, sind wir durch, Moritz.
Richtig, genau. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen absolut schönen Start in die Woche. Wetter ist ja endlich mal wieder gut hier, sehr gut tatsächlich. Und wir hören uns zur gleichen Zeit wieder nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alles klar, gute Woche an alle. Zum Abschluss noch 2 kleine Bitten an euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Apple bewerten könntet. Klammer auf, gerne gut. Das hilft uns unheimlich, um auf diesen Plattformen präsenter zu sein und da mehr Visibilität zu haben. Und zum Zweiten freuen wir uns wirklich über jegliches Feedback, Ideen, Anregungen für Gäste. Und Link ist in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mich auch auf LinkedIn erreichen oder WhatsApp. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bleibt uns treu.